So, hallo, ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Backstage-Geflüster. Mein Name ist Jonas. Für alle, die mich nicht kennen und zufällig hier reingestolpert sind, ich bin 26 Jahre alt und Veranstaltungstechniker und darf mich hier heute mit der wundervollen Denise unterhalten, die mir gegenüber sitzt. Hallo Denise.
Ja, hallo, ich bin Denise und ich bin im Veranstaltungsmanagement für ein etwas größeres Unternehmen tätig und ich habe beruflich Jonas kennengelernt über mein erstes digitales Event dieses Jahr.
Ja, wie kommt es zu diesem Podcast jetzt? Viele, die uns hier begleitet haben die letzten Monate, haben es mitgekriegt. Wir haben uns vor knapp 28 Tagen das erste Mal digital getroffen, würde ich mal sagen. Und Denise hatte die wunderschöne Idee, wir machen jetzt einen Podcast zusammen. Und ganze 28 Tage später sitzen wir hier in einer wunderschönen Tonkabine bei den Winkler Studios und nehmen unseren ersten Podcast auf. Die Frage ist, erster Podcast, womit fängt man an? Ich habe mal so, ja komm, Jahresrückblick, das lohnt sich doch. Man hat viel erlebt, Podcast, ja, ist vorbei. Das hier wird sicherlich unser erfolgreichster Podcast dieses Jahr. Die Frage dazu noch, Denise, wie war dein Weihnachten?
zum Teil digital, dadurch, dass man sich nicht sehen konnte und trotzdem wunderschön und sehr zurückhaltend dieses Jahr. Und wie war deins?
Nicht ganz so digital. Nach unserem letzten Beginn, das war am 11., bin ich in Quarantäne gegangen für mein Weihnachtsfest. Quarantäne wahrscheinlich Großfamilienfeier? Nein, leider nicht. Ich war tatsächlich nur meine Großeltern besuchen mit meiner Schwester zusammen, die sich auch in Quarantäne begeben hat. Und dann haben wir zu viert ein kleines und sehr besinnliches Weihnachtsfest gefeiert. Dieses Jahr auch ohne Kirchenbesuch, ohne alles. Du sagtest, dein Weihnachtsfest war digital. Wieso digital? Was hast du denn angestellt?
Tatsächlich das, was vielleicht auch viele andere gemacht haben. Wir haben meine Geschwister per Zoom oder wie auch immer, per FaceTime angerufen und haben dann die Familie so sozusagen digital ins Wohnzimmer geholt und haben dann mit der Familie sozusagen gefeiert, mit der wir sonst auch feiern, aber dass wir halt diesmal keine Umarmung groß hatten mit allen, sondern wir uns alle angerufen haben und gefragt haben, wie es einem geht. Und ja, jeder hat so für sich sein Weihnachten dieses Jahr verbracht. Und trotzdem waren wir aber alle zusammen, zeitweise.
Würdest du das als Dauerlösung sehen, auch für nächstes Jahr, wenn man sich nicht sehen sollten könnte? Was ja hoffentlich dem Impfstoff sei Dank nicht so sein sollte.
Nein, ich finde es viel schöner, wenn alle zusammen sind, wenn der Trubel da ist. Die Gespräche, die man dann hat, es ist einfach schöner, wenn alle zusammen sind und wenn man sich in den Arm nehmen kann und das Jahr reflektieren kann, gemeinsam als digital.
Zum Jahr reflektieren.
Das war eine gute Überleitung.
Ja, traumhaft. Besser als meine bisher. Was hat dich denn dieses Jahr so begleitet?
Boah, also ich finde, dieses Jahr war ein wilder Ritt irgendwie an Emotionen auf jeden Fall. Ich finde, also mein persönliches Jahr war heftig so. Ich glaube, anders als bei dir, obwohl ich in der Veranstaltungsbranche bin, habe ich das Glück gehabt, dass ich für ein Unternehmen arbeite und ja, ich habe viele Veranstaltungen geplant und dann wieder zurückgeplant. Aber privat war da auch ordentlich was los und viel Veränderung und auch natürlich die Einschränkungen durch Corona waren gegenwärtig auf jeden Fall. Und man hat irgendwie immer versucht, finde ich, das Beste draus zu machen. Aber für dich war es bestimmt auch nochmal ein ordentlicher Einschnitt.
Ja, Corona und Selbstständigkeit im Veranstaltungstechnik-Business läuft nicht. ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich mit meinem jetzigen Chef schon letztes Jahr tatsächlich im Januar letzten Jahres schon mein erstes Gespräch geführt habe über eine Festanstellung, welche ich damals noch abgelehnt habe, aus vielerlei Gründen, wie zum Beispiel, dass meine Selbstständigkeit einfach sehr gut lief und ich mir keine Gedanken darum machen musste, so hey, wie zahle ich meine nächste Miete? Dass sich das dann tatsächlich im März schlagartig ändern sollte, konnte ich tatsächlich, also ich habe es nicht mitbekommen, dass Corona da ist. So gar nicht. Ich war im Januar, war ich komplett im Urlaub und habe 1-2 Veranstaltungen gemacht, aber war halt mehr oder weniger nicht anwesend gefühlt. Im Februar war ich komplett unterwegs, keine großartigen Pausen oder Zeit, wirklich Nachrichten zu lesen. Habe gemerkt, so ganz viele Events finden jetzt statt. Ich war Ende Februar noch auf einer großen Messe, wo ich Technik gemacht habe. Und dann kam der März und es kamen keine Anfragen mehr rein. Alle Aufträge, die fest waren, wo ich hin sollte, sind einfach weggefallen. Also wir reden hier nicht so von so kleinen Pieselveranstaltungen mit 2 Mikrofonen, Beamer und Flipchart, die man normalerweise so kennt für kleine Konferenzen, sondern Betriebsversammlungen, die ja alle Anfang des Jahres dann stattfinden, die im März hätten stattfinden sollen, sind alle weggefallen, wo es für mich um mehrere Einsatztage dann ging. Und auch im März war normalerweise immer so mein beschäftigster oder einer der Hauptbeschäftigungsmonate für die Selbstständigkeit. Und das war dann einfach nicht mehr. Und trotzdem wollten Rechnungen bezahlt werden. Kennt das vielleicht, man hat gewisse Programme als Techniker, die man braucht oder nutzt, die dann bezahlt werden wollen. Miete, Auto, Zeug, was einfach noch so in der Gegend rumfliegt und fällig wird. Dann Versicherungen für die Arbeit, die ja mich damals noch ein Vermögen gekostet hat. Und dann steht man da und es fehlt Geld. Und dann ist man erstmal geschockt. So. Und da beneide ich jeden Angestellten, der das Vollzeit macht. Ich bin ja auch nur tatsächlich als Halbzeitkraft angestellt. Was ja nochmal in dem Business eine ganz andere Nummer ist.
Und was hast du gedacht? Also beim ersten Lockdown dachtest du, das geht so lange? Also weil ich weiß, dass ich mit einigen aus der Eventbranche gesprochen habe und alle irgendwie davon mindestens ausgegangen, so im September spätestens geht's wieder los. Also hast du gedacht, also in welcher Phase warst du da beim Lockdown? Hast du gedacht, okay, wir machen jetzt einmal diesen Lockdown und dann danach geht's wieder langsam los?
Tatsächlich nicht. Man hatte schon so ein Gefühl, weil viele Veranstaltungen, die angesagt waren, sind einfach weggefallen. Und auch wenn man sagt, okay, hier, wir waren ja Mitte im Sommer, Ende des Sommers waren wir ja so ein bisschen wieder in so einer freien Phase, wo halt auch wieder Leute Veranstaltungen geplant haben. Wir hatten auch wieder 2 große Veranstaltungen mit Präsenz von anderen da in der Planung, die natürlich auch wieder weggefallen sind.
Ja.
Da brauchen wir gar nicht drüber reden, die haben alle nicht stattgefunden. Aber ich habe mir nie Gedanken darum gemacht, dass es dieses Jahr wieder läuft. Weil mir war es bewusst, dieses Jahr Präsenzveranstaltungen werden nicht stattfinden. Also selbst wenn die Unternehmen wieder wollen würden und jede Veranstaltungsstätte auf hätte, den einzelnen Leuten wäre es viel zu risikoreich gewesen. Selbst im Sommer, wo die Zahlen noch moderat waren im Gegensatz zu jetzt, war es immer noch so, dass man die Zahlen gesehen hat und gedacht hat, macht man das jetzt? Will man das? Fährt man jetzt irgendwo hin? Die Frage stellte sich mir gar nicht. Man hört sich an, was andere Künstler denken. Ich hatte im Juli ein Gespräch geführt mit einem Künstler aus dem Theater und der meinte, nächstes Jahr September. Vielleicht, dass wir wieder langsam auf einem Stand sind, wo wieder Veranstaltungen stattfinden. Ob ich seine Einschätzung teile, aktuell weiß ich nicht tatsächlich, aber die Art der Veranstaltung hat sich halt einfach verändert jetzt. Du hast es ja selbst gemerkt, wir saßen ja hier im Studio und haben eure Weihnachtsfeier gemacht. Alles wird digitaler, deine private Weihnachtsfeier wird digital.
Ja.
Die Kommunikation allgemein wird digitaler. Teams ist ja durch die Decke gegangen, Zoom ist durch die Decke gegangen. Arbeitgeber merken, Homeoffice kann ja funktionieren. Ich wünschte, ich könnte auch Homeoffice machen. Hat sich noch nicht so durchgesetzt irgendwie.
Ja, aber das fand ich zum Beispiel total spannend, wie schnell alle ins Homeoffice gehen können. Also was vorher überhaupt nicht denkbar war, für viele Unternehmen, ging auf einmal. Also den Switch fand ich super spannend. Und dann zum Beispiel auch jetzt bei der Planung, bei der Veranstaltung. Normalerweise triffst du die Techniker halt erst im klassischen Sinne am Veranstaltungstag, also davor beim Aufbau. Da lernst du die kennen. So, und jetzt war das ja so, dadurch, dass ja alles digital war und ich weiß gar nicht, ob ich so hinterwäldlerisch bin, aber für mich waren digitale Events halt nicht so die Norm. Und gerade in klassischen Unternehmen halt nicht. Und auf einmal habe ich halt, ich habe nachgeschaut, ich habe im Mai angefangen, die ersten Konzepte zu schreiben für die Weihnachtsfeier. Und da haben doch alle gesagt, die findet auf jeden Fall statt. Also Denise, warum machst du dir so viele Gedanken? Du hast, ne, du machst das seit über 10 Jahren. Wieso schreibst du jetzt Konzepte und die für eine digitale Weihnachtsfeier? Und ich habe ganz viele geschrieben, also richtig auch sehr unterschiedlich. Und da habe ich noch wirklich geplant so, okay, wir machen es digital, aber halt auch nicht so richtig, sondern dadurch, dass bei uns halt viele aus dem Ausland anreisen. Ich miete in jedem Land einen Kinosaal oder so. Und dann feiern die von da aus. Also wir schalten immer nur einmal in irgendein Land und dann funktioniert das. Und ich habe auch gesucht und geguckt, wie kann man das machen. Und es gibt nicht so viele Vorreiter. Also ich habe die nicht gefunden für klassische Geschichten. Außer jetzt irgendwie, dann kamen die Konzerte, die so gestreamt wurden. Aber haben sich die andere Unternehmen damit vorher nicht so beschäftigt? Weil ich hatte super viele Fragen und ich habe euch alle in den Wahnsinn getrieben zeitweise. Also zumindest unsere eigene IT auf jeden Fall. Gibt es das bei anderen, also merkt ihr das, dass ganz viele Beratungen eigentlich jetzt notwendig ist, weil viele sich damit vorher nicht auseinandergesetzt haben? Merkst du das?
Definitiv. Ich habe tatsächlich, mache ja eigentlich nur Industrie- und Messeveranstaltungen seit meiner Ausbildung tatsächlich. Das heißt seit 2013, oh Gott. 2016 haben wir sie zu Ende gemacht. Seit 2013, ich habe dann im Unternehmen gelernt, was eigentlich genau auf so digitale Events, oder was heißt digitale Events in dem Bereich, was halt schon sehr digital unterwegs war. Man hat sich Gedanken darum gemacht, okay, wie kann ich zum Beispiel eine Event-App machen oder wie funktioniert das, dass ich meine Veranstaltungen zentral gelagert habe und halt einfach umplanen kann, wenn zum Beispiel jetzt ein Raum länger belegt werden sollte. Das war so dieses klassische Digitale, dass man sagt, okay, ich habe zwar Rechner überall stehen und Anzeigetafeln und ich streame auch mein Event gerne mal ins Internet, aber es war halt eher, dieses Streaming war dann auch eher so eine Backup-Sache meistens oder so eine wir müssen es halt machen, Geschichte, schau sich 3 Leute an, 10 Leute an. Aber es ist nicht die Veranstaltung, die an Veranstaltungen findet, eine Präsenzveranstaltung. Und für kleinere Konferenzen digital war gar nicht das Thema. Messen digital war nicht großartig das Thema. Da kommt ein Bildschirm hin, da kommt ein USB-Stick rein, da läuft ein Film die ganze Zeit durch, am besten auch mit tonvolle Pulle, damit auch jeder an der ganzen Messe das für die nächsten 10 Tage hört. So haben tatsächlich viele Messen angefangen und ab spätestens Messetag 2 war überall der Ton aus, weil es den Leuten selbst auf die Nerven ging, eigener Film. Und so hat es halt, also das war so das Digitalste, was man sich vorstellen kann. PowerPoint, oh, ganz große. Eine Kamera für eine kleine Konferenz gab es nicht. Fotos, ja, mal, oder halt auch privat, ich weiß nicht, für eure Weihnachtsfeiern, ob ihr das damals gemacht habt, da kommt dann ein Kamerateam und filmt da so ein bisschen was und ist dann nach 2 Stunden wieder weg oder begleitet dann die Veranstaltung, je nach Veranstaltung einmal durch und dann wird das am Ende irgendwo hochgeladen, das gucken sich dann nochmal 50% der Leute an für, oh, kannst du dich noch dran erinnern? Das war digital und jetzt sitzen wir hier und machen Streaming im professionellen Bereich, wo niemand drüber nachgedacht hat bisher.
Ja.
Klar, es gab schon immer Streaming, aber das war tatsächlich immer so ein good to have oder nice to have, aber kein, wir machen unser gesamtes Event digital, es ist keiner da. Und dann ist Beratung fällig, weil wie redet man in eine Kamera rein?
So, ja.
Es ist ja keiner wirklich dahinter, den man dann anspricht. Wie macht man das mit den Fragen? Wie kriegen die Fragen überhaupt hin, dass man sie lesen kann? In einer normalen Konferenz, da steht jemand am Mikrofon, liest die Frage, stellt seine Frage und setzt sich danach wieder hin. Wenn überhaupt ein Mikrofon notwendig ist, je nach Größe des Konferenzraumes. Ich habe viele Veranstaltungen gemacht, da gab es zwar eine Tonanlage, aber sie wurde nicht genutzt, weil der Raum einfach so klein war, in Anführungsstrichen, dass sowas gar nicht notwendig war. Und jetzt ist natürlich Beratung wichtig, weil wie macht man überhaupt sowas? Auf welche Plattform streamt man? Mit welcher Plattform streamt man? Es gibt ja nicht nur die eine Plattform.
Ja.
Ich habe vorhin gesagt, es gibt Team, Zoom, Vimeo, jeder ITler bastelt gerade seine eigene Plattform und promotet die irgendwie, wenn er Geld verdienen möchte. Oder also das sind ja nur so drei der großen Player. Für den privaten Bereich gibt es ja YouTube, Twitch, es gibt einen chinesischen Anbieter, den ich gar nicht mehr kenne, Mixer. Mixer ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Aber den gab es damals auch noch, als wir angefangen haben damit. Facebook. Man kann ja auch doof gesagt auf Instagram streamen.
Ja.
Deswegen ist halt Beratung unbedingt wichtig, also sehr wichtig und notwendig. Ich habe mich jetzt auch mit einem Eventmanager unterhalten, der vorher Konzerte gemacht hat und mit Streaming nichts zu tun hat.
Mhm.
Und da gibt es ja viele, viele Fragen, die auf einen zukommen. Zum Beispiel tatsächlich so, welche Plattform nutzen wir überhaupt? Wie kriegen wir das hin, dass unsere Leute das sehen in einer guten Qualität, dass sie sich das auch ansehen und anhören wollen? Und wie kriege ich das dann aber so hin, dass es auch personalisiert ist auf mein Unternehmen oder auf meine Angelegenheit? Oder das ist so die Grundfrage, die man sich erstmal stellen sollte. Was sich viele Leute dann aber eher stellen, sind so, wie kriege ich meine Redner da rein? Wie kriege ich meine Präsentation da rein? Wie muss das aussehen? Wie soll das Gefühl dafür sein? Wie mache ich es aufwendig, bunt? Wie kriege ich die Schalten hin zu anderen Ländern,
ja, wenn
notwendig? Und dann wird sich irgendwann erst die Frage gestellt, so, wie erreiche ich überhaupt mein Publikum? Und damit geht man dann hin zu einem Technikanbieter und fragt dann, wir wollen ein Streaming-Event machen, so wie Gronkh, größter Twitch-Streamer, glaube ich, in Deutschland noch, ne? Oder einer der größten auf jeden Fall, oder der das privat bei sich zu Hause im Keller macht, aber das super professionell aussieht. Oder man sieht etwas auf YouTube, wie jemand das macht. Ich will das genau so.
Das ist so ein bisschen tatsächlich, also der Vergleich ist gerade ein bisschen doof, aber so wie wenn Leute zum Friseur gehen und so ein Bild von irgendeinem Prominenten hinhalten und sagen, ich will genau diese Frisur.
Genau.
Und du hast aber gar nicht irgendwie die Haare dafür oder die Gegebenheiten dafür, dass das genau so sein kann. Also der Vergleich ist halt immer so ein bisschen krass, ne? Dass man sagt, so, ich möchte genauso wie, es gab so ein Apple-Stream oder so, genauso, aber für ganz wenig Geld. So, ne? Also ich will dafür eigentlich nichts ausgeben, aber ich hätte gerne genau diesen Effekt. Und gibt es so drei Fehleinschätzungen, wo du sagen würdest, da geht man falsch ran? Also drei Fehler oder was die Leute denken zu digitalen Events?
Ja, das ist, also ich glaube, der größte Fehler, den die meisten Leute haben, ist, dass es ja nichts kostet.
Ja.
Dann, dass das ja alles nicht so groß, ein großer Aufwand sein kann. Der Planungsaufwand ist ja, kann ja gar nicht so groß sein. Wir kommen da hin und dann kommt eine Kamera hin und dann redet er da rein und dann fahren wir wieder nach Hause. Das sind so, glaube ich, die zwei größten. Und der dritte ist diese, ich will das genau so. Also wie du schon sagtest mit dem Friseur, selbst wenn man die Haare dafür hat, die Länge, die Farbe, das alles selbst schon gegeben ist, heißt das ja nicht, dass der Friseur in der Lage ist, diese Frisur hinzuzaubern. Allein vielleicht fehlt ihm eine Maschine dazu. Es gibt ja diese verrückte Friseure im Internet, die die Leute mit Feuer dann die Haare machen. Soll angeblich nicht wehtun. Aber wenn ich jetzt zu meinem Friseur in Deutschland gehe und sage, ich will das genauso wie in diesem Video mit Feuer, ich glaube nicht, dass er überhaupt etwas da hätte, um das hinzukriegen. Und wenn doch, würde, weiß ich nicht, ob ich ihm da vertrauen würde, mir mit Feuer in meinen Haaren rumzuspielen, weil hat er das schon mal gemacht? Und selbst wenn, möchte ich das? Vertraue ich ihm da? Wie oft macht er das? Weil es ist ja auch immer eine Kundenanfrage. Wir haben vorher kein großes Streaming gemacht. So. Ich, in meiner gesamten Laufzeit habe ich einmal gesehen, dass wir ein Streaming mit dabei hatten bei einer Konferenz. Und das ist so diese größten Fehler, die auftreten können.
Ja, das stimmt. Ich sitze ja sozusagen am anderen Ende sozusagen. Ich bin ja die, die sich so solche Sachen überlegt. Und was ich feststellen musste, ist, du kannst klassische Events gut machen und aus dem FF, weil, ja, ne, du hast eine Personenanzahl, du brauchst eine Location und du weißt, wie es läuft. Auf einmal sitzt du da im Homeoffice alleine und überlegst dir, okay, wie kann man das digital machen? Und dann schreibst du erstmal ein Programm, was einfach klassisch ist. So, dann hält der eine Rede. Also bei uns jetzt bei der Weihnachtsfeier gibt es so ein paar Eckpunkte, wo die einfach sein müssen. Und dann der und der und der. Und dann stellst du fest, so, da ist kein Applaus mehr. Also du hast nicht mehr diese Pause, wo du dann irgendwie das Thema wechselst. Du hast kein Feedback mehr direkt. Das kannst du haben, wenn du das einstellst bei deinem digitalen Event, dass du irgendwie Herzchen hast und tralala oder irgendwie eine Chat-Funktion oder so. Aber du kannst es nicht mehr so klassisch machen. Du musst auf einmal Schaltung haben, ne, um irgendwie so einen Switch zu bekommen. Und da finde ich, also da musste ich ganz viel neu lernen, ganz neu denken, was ich super finde, was aber auch manchmal ein bisschen schmerzhaft ist, dass man sich ständig was Neues überlegt und dann feststellt, okay, es funktioniert so nicht. Also du musst neu denken und den Weg, den man jetzt geht, den gibt es halt nicht so vorgetrampelt. Ne? Wie bei den klassischen Events, wo du sagen kannst, das hat der letztes Jahr gemacht oder so und du rufst den mal an und fragst, wie er es gemacht hat, sondern auf einmal war es halt so, dass jeder irgendwie sich da so reingetastet hat und es gibt Messen, die dieses Jahr digital stattfinden sollten, die beraten wurden und die halt dann abgesagt wurden ganz kurzfristig, weil sie es nicht hinbekommen haben. Und das ist einfach für alle neu. Also, oder? Also findest du nicht, dass, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Zielgruppe ist. Also streame ich es einfach raus und jeder darf es sehen. Oder macht man das so kompliziert wie wir und hat einen ITler, der immer sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben hier ganz viele Sicherheitsvorkehrungen, so, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch Aktienunternehmen und so, die einfach sagen, das dürfen nur unsere Aktionäre sehen oder nur irgendwie den Vorstand oder keine Ahnung. Es gibt da ja ganz, ganz viele Sachen, die nicht für jeden bestimmt sind, wo man dann gucken muss, wie macht man es? Haben die Unternehmen da auch Schwierigkeiten mit, das digital zu machen? Also zu sagen, es überlegt sich einer in der Firma sozusagen, so wie ich, und sagt, ich habe mir was ganz Tolles überlegt und dann kommt irgendwie die IT-Abteilung oder irgendeine andere und sagt, nee, 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 Leute, der Server, der geht nicht oder
ja.
Also, du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Auf einmal hat man da jemanden, der Spielverderber ist sozusagen.
Tatsächlich ja. Also, den hat man unbedingt. Ich muss zum Glück sagen, wir hatten sowas und ich war zum Glück nicht daran beteiligt. Dass da genau so ein Problem, also ich habe mit der Veranstaltung zum Glück nichts zu tun gehabt, aber die hatten genau dieses Problem, dass man sich zu wenig Gedanken darum gemacht hat. Man hat ein Konzept geschrieben, man dachte, okay, jetzt dann kommen die hier rein und halten ihre Rede, man hat Produkte aufgestellt, digitale Messe. Ganz einfach, ganz simpel, Anführungsstrichen. Und dann kamen die dahin zur Probe. Es wurde ein Laptop mitgebracht, es sollte über Teams gestreamt werden, sodass halt nur die Leute, die eingeladen sind, das sehen können, plus die Leute im Unternehmen. So simpel wie möglich. Und dann kommt da ein Rechner hin vom Unternehmen, weil man darf ja, durfte keinen Account natürlich bekommen. So externe Accounts, da war die IT wahrscheinlich auch nicht so für. Aber dann kommt da ein Rechner hin, der komplett abgeriegelt ist. Kein USB-Port, kein Mikrofon-Port, kein nichts. und dann geht's los. Wie macht man jetzt da, wie kommt man daran? Weil, um überhaupt ein Signal in den Rechner zu kriegen, muss man ja irgendwie da ein Signal reinschicken. Sei es über Netzwerk, was dann über NDI wäre, was zwar gut ist, aber eine geringe Latenz hat. Wo halt aber dann das gemischte Audiosignal, Synchrones zum Bildsignal, alles schön und gut. Aber im Netzwerk kann man nicht so gut rein, weil man hätte was installieren müssen. Ging nicht, hat IT gesagt, machen wir nicht. Fremdprogramme auf diesem Rechner von irgendwelchen Drittfirmen aus den USA oder sonst irgendwoher sehen wir jetzt so nicht. Capture Card ging nicht, USB-Ports waren gesperrt. Das heißt, die IT ging dann, hat dann irgendwann Erbarmen und hat einen USB-Port freigegeben. Okay, haben wir einen USB-Port. Wuhu! Wie kriegen wir jetzt Ton da rein? Okay, wir haben eine Capture Card, die kann auch noch Ton. Gut, nächstes Problem gelöst. Das heißt, dann ging das schon mal über drei Ecken. Dann ging es um das Event selbst, weil das muss ja in Teams dann gestreamt werden. Wir hatten ja das Glück, wir hatten euren ITler direkt zur Hand. Grüße. Ich sag jetzt einfach mal seinen Namen. Julian, danke für alles. das hatten die halt nicht. Also die haben die Möglichkeit, über ein externes Device zu streamen, war so erstmal nicht gegeben. Das heißt, auch die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die damit kommen, waren nicht vorhanden. Die Qualität, die dann nochmal ein bisschen höher ist als bei den normalen Teams-Konferenzen, war nicht gegeben. Sondern es war dann dieses stinknormale Teams-Event.
Mhm.
Und das hat nochmal eine deutlich geringere Qualität als das, was wir jetzt hier gemacht haben.
Ja.
Was dem Zuschauer erstmal nicht großartig auffällt. Uns aber schon. Und der Ton ist auch nicht so ganz schön, wo wir auch hier tatsächlich ein bisschen mit zu kämpfen hatten an der Probe. Was unser Tontechniker dann aber noch super behoben hat. Weil vom Pegel her für eine Präsenzveranstaltung war alles super, aber für ein Streaming war es dann doch ein bisschen zu hoch und hat direkt angefangen zu zehren, was in den Augen unseres das Tontechnikers auch, das kann ja gar nicht sein, so, dann ist das Programm, das irgendwie den Pegel nochmal irgendwie misslich macht, so. Weil minus 12 dB, das ist viel zu wenig, oder das ist genau eigentlich das, was es sein sollte, weil es ist im grünen Bereich, es ist halt nicht so viel, dass man denkt, da zerrt schon was, aber es hat halt durch Stream schon gezogen, was halt einfach eine Lernerfahrung ist dazu. Und das sind so Sachen, die muss man dazu nehmen. Und das war halt auch kein ITler von denen vor Ort, sondern es lief dann alles übers Telefon. Und da muss ich sagen, das sind so diese Grenzen, an die man schnell kommt und die man schnell feststellt. Anders sieht's aus, wenn es darum geht, die Leute reinzuholen. Weil das ist ja auch nochmal eine große Frage. Wie macht man das?
Ja.
Diese Frage haben wir uns im Oktober, glaube ich, gestellt.
Ja.
Das war nämlich unser erster Call tatsächlich, wo ich auch ganz still in der Ecke saß und einfach zugehört habe, was ihr da so vorhabt. Und dann still und heimlich geweint habe. Nein, so schlimm war es nicht. Aber wo ich mir dann auch erstmal okay überlegt habe, wie können wir das machen, weil es ist erstmal natürlich Teams. Das nutzt ihr bei euch, das ist fest. Jeder kennt Teams bei euch und kann Teams. Und von meiner Seite auch, es ist auch einfach Plug and Play.
Ja, das ist tatsächlich auch was, dann das ist, also man hat dann ja so tolle Ideen, so welche Plattform nutzt man und so. Und ihr hattet auch tolle Alternativen, wo ihr gesagt habt, okay, wir können das da und damit machen. Und dann ist es aber auch eventuell ein User-Problem, also wie die IT das so gerne sagt. Weil die müssen halt auch reinkommen. Sie müssen es können, sie müssen auf diesen Button drücken. Und das ist halt, wenn ein Programm nicht installiert ist. Oder wir hatten zum Beispiel für unsere Live-Schaltung ja auch noch ein separates Programm genutzt, wo wir dann einfach festgestellt haben, okay, in Italien können die das nicht öffnen. So, da mussten wir dann IT-technisch das lösen. Also das sind ja auch nochmal so Gegebenheiten, wo man gar nicht dran denkt. Dann sagt man, bei einem selber läuft's und andere Länder zum Beispiel haben da irgendwelche Sperren drinne oder so, dass sie irgendwelche Webseiten nicht aufrufen dürfen im asiatischen Raum oder so, was dann auch dazu kommt, ne? Wo man dann denkt so, wie lösen wir das? Also was sind denn so deine, oder was war so dein größtes Learning? Also muss man die IT viel früher reinholen, jetzt bei den digitalen Events sozusagen, also weil die jetzt ein viel größeres Mitspracherecht haben. Vorher war das ja, waren die ja sozusagen gar nicht mit drin im Boot.
Ja, kann ich dazu ganz einfach sagen. Ich glaube, jeder, der jetzt eine digitale Veranstaltung sagt, macht und seine IT außen vor lässt, komplett im Dunkeln lässt, der baut sich selbst seine Sperren rein. Also Präsenzveranstaltung ist ganz klassisch. Leute kommen mit einem USB-Stick, da ist die Präsentation drauf. Los geht's. Das ist so klassisch, das funktioniert immer irgendwie und das geht auch schnell. Aber eine IT-Sperre zu beheben, ist auf die Schnelle nicht möglich. Und vielleicht ist das Event dann sogar noch an einem Wochenende. Und wenn man dann vielleicht ein kleineres Unternehmen ist und der ITler hat sonntags frei oder samstags auch schon, vielleicht kriegt man ja ans Telefon, aber auch dann dauert es, bis er dann vor Ort ist und das machen kann und es sind halt nochmal Überstunden, die anfallen, was ja auch nochmal eine von ganz anderem Blatt Papier steht, wie man damit dann umgeht. Ist das so eine Sache, aber selbst wenn man eine größere Firma ist und dann hat man aber nur einen First-Level-Supporter, der nicht mal die Berechtigung dazu hätte und dann muss irgendwo noch ein ITler herangeschafft werden, der das vielleicht beheben kann und dann geht man das Problem ran und merkt, der hat auch nicht die Berechtigung dazu, dann holt man sich irgendwie den Chef von der IT dann irgendwann ran und macht das. Das sind ja nochmal Herausforderungen, die anfallen. Und da muss man unbedingt ITler mit dabei haben. Egal um was es geht, weil es ist notwendig. Außer man hat jetzt eine eigene Plattform dafür oder macht mit dieser Plattform schon seit ewig und 30 Jahren was und man ist nicht auf seine eigenen Geräte angewiesen. Das ist ja auch nochmal eine andere Sache, weil unsere Geräte sind zum Beispiel, das ist alles freigegeben. Ports, Kamera, Mikrofone, Ethernet, ich kann darauf Programme installieren, das tut keinem weh und dann werden die Rechner danach wieder platt gemacht. Aber da muss ich halt die Zugangsdaten bekommen für die entsprechenden Plattformen. Wir müssen es testen vorher. Das ist ja auch nochmal eine Sache, weil wir kennen die Plattform vielleicht gar nicht. Wir hatten jetzt hier für eine größere Firma, die ja zum Beispiel ihre eigene, das heißt nicht ihre eigene, aber die nutzt eine Plattform für kleinere interne Meetings schon. Darüber läuft jetzt deren Betriebsversammlung, wo dann aber 1000 Leute zuschauen oder 2000 Leute zuschauen. Ich glaube, wir hatten letztes Mal irgendwie 2600 Leute. Die müssen ja dann auch irgendwie über die Leitung abgekaspert werden, weil es ist ja immer noch ein Unternehmen, auch wenn es ein bisschen größer ist. Aber auf einem Gelände, das am Ende über ein Kabel läuft. Die muss man ja auch erstmal, also die Leistung muss man ja erstmal dahinter haben. Weil da kommt ja was an daran zusammen, weil wir schicken es raus, das geht dann irgendwo in Deutschland auf den Server oder sonst irgendwo und dann geht der ganze Kram wieder zurück und nicht einmal, sondern 2600 Mal. Muss man auch erstmal zusammenkriegen. Und da dann ist zu sagen, wir lassen die IT außen vor, ist funktioniert nicht. Auch wir hatten bei der ersten Veranstaltung die IT dabei. Und zwar wirklich dabei. Die saß im Nebenraum. Wenn nicht bei uns sogar mit drin. Unbedingt. Leute, holt euch eure IT dazu. Jeder Kollege da draußen würde es euch danken. wenn es ja nicht sogar selbst schon dann ansprechend sagt oder seine eigenen Erfahrungen macht und sagt, hey, ich mache diese Veranstaltung nicht, wenn euer ITler nicht das Okay dafür gibt.
Ja. Ja, also ich muss sagen, ich habe unseren ITler Julian regelmäßig in den Wahnsinn getrieben bei der Planung, weil ich bin halt, ich habe ihn immer morgens angerufen und erstmal musste ich feststellen, ITler haben einen anderen Tagesrhythmus als ich. Und die freuen sich nicht so über morgendliche Anrufe. Und ich habe es aber trotzdem getan. Entschuldigung nochmal. Und habe dann immer gesagt, ich habe mir heute Nacht das und das überlegt. Und ich finde es so toll. Und Julians Antwort war meistens so, Denise, das geht nicht. Also IT-technisch, das geht nicht. Und der Sache, also meine Standardantwort war dann immer, naja, wir wissen noch nicht, wie es geht. Wir werden schon herausfinden, wie es geht. Aber ich würde auch sagen, also es ist super, super wichtig, die IT reinzuholen, weil erstmal werden ganz neue Wege aufgezeigt. Also die IT hat auch nochmal super Lösungen für Sachen, die man einfach nicht weiß. Also, und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir da vorher keine Gedanken drüber gemacht. Also mit den Signalen und wie viele werden rausgeschickt und so. Also wir haben ja eine Veranstaltung für rund 1000 Leute gemacht und ich habe mir keine Gedanken gemacht über die Internetverbindung in Vietnam oder auf den Philippinen oder so. Also und das, wir haben ja dann jeden Einzelnen angerufen und so einen Testcall gemacht, das hattet ihr empfohlen. Und das hat mich viele Stunden meines Lebens gekostet. Sehr lustige Stunden auch, so, ne? Also wir haben dann ja wirklich irgendwie so ein Mikrofon- und Bildtest gemacht. Aber das war es wert. Also das einmal mit allen zu testen, also wenn man so viele Live-Calls macht, das ist schon wichtig.
Ja. Wo du gerade sagst, lustig und definitiv. Ich kann mich da auch noch an einiges erinnern mit euch. Ich hatte ja das Glück, euch zu begleiten. Es war tatsächlich nur, es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber auch ihr habt mich einmal, du hast mich einmal, als ich schon im Bett lag und dachte, jetzt schläfst du endlich mal, kriegt man so eine WhatsApp-Nachricht. Wir haben hier noch so einen Test-Call. Kannst du da nochmal was aufmachen? Ich so, was macht man jetzt? Okay, steht mir nochmal auf. Ich hatte das Programm noch auf dem Rechner angemacht. Katze hingelegt, als schönes Hintergrundbild. Nochmal eben schnell was vorbereitet, dass ihr euch alle gegenseitig sehen und hören könnt. Mich wieder an den Rechner gesetzt und euch zugeguckt, wie ihr dann euer Ding da gemacht habt. Was ich ja schon während eurer ganzen Testcalls, also ein paar davon begleitet habe. Ihr hattet ja am Anfang ziemlich große Probleme gehabt. Meinen ersten oder zweiten Arbeitstag habe ich ja dann damit verbracht, wieder mit euch die Calls durchzugehen, dass wir die einmal safe hatten. Und ab dem zweiten Tag habe ich euch alleine laufen lassen und saß nur noch daneben und habe mal hin und wieder raufgeguckt, ob noch alles gut ist. Während wir unsere Wege getestet haben, jede Veranstaltung irgendwie besser zu machen. Weil es ist halt viel ausprobieren, vieles hat sich geändert. Aber wo wir gerade nochmal davon gesprochen haben, so, du hast ja vieles überlegt, wo Julian gesagt hat, nee, das geht nicht. Was war denn so dein größter Schock, wo du dachtest, das muss doch irgendwie funktionieren? Und dann kam da jemand und hat gesagt, also das geht so hier, also das kann nicht funktionieren.
Tatsächlich haben wir am Ende alles umgesetzt bekommen. Aber als ich um die Ecke kam und gesagt habe, so, hey, wir machen 32 Live-Schaltungen rund um die Welt in einer sehr knappen Zeit, so eine Minute pro Call, da habt ihr alle kurz die Augen aufgerissen und dachte so, was macht die da? So, also das weiß ich noch, also da waren irgendwie viele Fragezeichen und auch in welcher Geschwindigkeit wir das machen. Und das war ja auch, also jetzt so, wenn man es nochmal rückblickend, ich habe es mir nochmal zweimal danach angeguckt. Es hat ja geklappt. Aber der Weg dahin war halt so ein bisschen steinig, ne? Also wir hatten zum Beispiel wir hatten zwei Tage vorher, also die Veranstaltung war am Freitag. Und auch da, ne, alleine die Zeitauswahl, wann streamen wir? ist normalerweise die also eine klassische Weihnachtsfeier ist halt irgendwie beginnt um, weiß nicht, 18, 19 Uhr, je nachdem. Und die Kollegen werden alle eingeflogen und dann hast du halt die Location und die Tür wird geöffnet und es geht los. So, jetzt streamst du um die Welt. Jetzt hast du aber alle Zeitzonen dabei und musst auf einmal gucken, wann schalten wir? Also wann machen wir das? Und wir hatten es tatsächlich so, dass wir in den USA jemanden hatten, der halt um 3 Uhr morgens aufstehen musste und live gehen musste. Und dem das zu verkaufen und zu sagen, hey, du hast auf jeden Fall total Bock, 3 Tage hintereinander, weil wir wollen ja auch noch eine Generalprobe machen, 3 Tage hintereinander um 3 Uhr morgens aufzustehen, um fröhlich in die Kamera zu gucken, da hast du Lust zu. Oder wir hatten dann ein Erdbeben am Vorabend sozusagen. Gab es ein recht großes Erdbeben in Taiwan, was 4 Live-Schaltungen betroffen hätte vielleicht. Und es geht allen gut und hat auch funktioniert. Aber das sind so Sachen, die hast du halt noch dazu, ne?
Steckt man halt nicht drin, ne?
Nee, und das Ding ist halt, du hast halt eh schon so viele Komponenten, wo du keine Ahnung hast. Und wenn der Strom ausfällt bei einer Veranstaltung, kannst du halt sagen, okay, wir machen irgendwie alle unsere Handy-Taschenlampen an und machen so ein Lichtermeer oder so. Weißt du? Und wenn hier der Strom ausfällt und wir nicht live gehen können, dann hast du halt nichts, ne? Also da kannst du halt nichts mehr machen. Da kannst du schwer improvisieren. Das war für mich total schwierig, dass ich halt sehr viel Kontrolle irgendwie abgeben musste und einfach nur vertrauen musste in euch und eure Kompetenzen, so ihr wisst schon, was ihr macht. Und ich stelle immer doofe Fragen irgendwie im Hintergrund, warum man das jetzt so macht und warum man das nicht anders machen kann.
Ja.
Das ist so.
Nee, das ist definitiv. Ich glaube, da wäre mir auch, also mir ist teilweise auch nicht wohl dabei, weil auch bei meiner Technik im Videobereich, ich muss einiges abgeben, was ich normalerweise selbst machen würde. Also 2 Leute ist schon meistens viel für so mittlere Veranstaltungen. Dann gibt es ja noch die großen, riesigen BVs, wo ganz viel Technik drumsteht. Da ist ein Bildoperator mit dabei, jemand, der einfach nur die Beamer überwacht. Dann ist da ein Kameraoperator mit dabei. Vielleicht ist noch irgendwo jemand für Präsentationen nur da, wo dann tatsächlich auch wieder viel aus der Hand gelegt wird. Aber das sind dann viele wirklich sehr kleine Bereiche, die dann in sich funktionieren und wo man dann auch weiß, ich kann mich auf die Leute verlassen, weil mit denen mache ich den Job schon 30 Jahre lang. Was ja bei vielen Veranstaltungen so der Fall ist, weil wir machen das genauso wie letztes Jahr, mit den gleichen Leuten am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Hat man jetzt nicht mehr. Oft nicht mehr die gleichen Leute, den gleichen Ort sowieso nicht. Hotels sind zu, Veranstaltungsstätten sind meistens zu. Oder es lohnt sich halt einfach nicht, die zu mieten, weil Leute darfst du keine einladen und dann hast du einen Saal für 2000 Leute und er ist leer. Das ist ja auch nochmal ein Kostenfaktor einfach, weil diese Streamnummern einfach nicht mal so günstig technisch abzuwickeln sind wie gewohnt. Aber auch ich muss viel Kontrolle abgeben und mich auf vieles verlassen, wo ich keine Hand für ins Feuer legen kann. Wenn der Streaming-Server abkackt, weil jemand meint, er muss jetzt eine Wartung durchführen, habe ich da keinen Einfluss drauf. Wenn aus irgendeinem Grund auch immer das Internet nicht mehr funktioniert, was ja bei manchen Anbietern öfter, bei manchen Anbietern nicht so oft vorkommt, hat man da keinen Einfluss drauf. Auch neulich, ich saß bei mir zu Hause und hatte einfach mal kein Internet für 30 Minuten oder Stunde. Was ja für mich privat erstmal nicht so schlimm ist, ist zwar nervig, weil man musste sich irgendwie beschäftigen, aber für so eine Veranstaltung kann es halt einfach das Aus sein. Eine Stunde kein Internet heißt eine Stunde Verspätung für alles. Wenn man dann eine Stunde später anfängt, kann es sein, dass Leute wieder in Meetings sind oder müssen oder andere Komponenten einfach nicht mehr so funktionieren oder die Leute einfach sagen so, ich schaue mir das jetzt nicht mehr an, weil für manche Sachen sind ja auch Kunden da. Und da ist eine Stunde viel Zeit und Geld. Wenn sich jemand die Zeit nimmt, sich etwas für eine Stunde anzusehen oder länger als eine Stunde, aber diese Stunde sich nach hinten raus verschiebt, dann kann es sein, dass der nächste Auftrag, der nächste Kunde wartet, was dann vielleicht ausschlaggebend ist, dass er die eine Stunde, die er dann nicht sieht, das verpasst, was für ihn eigentlich interessant ist. Und deswegen, ich stelle mir auf diese Frage aktuell, warum machen wir das überhaupt alles live? Das ist ja so eine Frage, die man sich dann als Techniker auch stellt, weil vieles ist einfach an der Aufzeichnung.
Ja.
viele Leute, viele Interviews, die man dann aufzeichnet, hätte her um 3 nicht aufstehen müssen. Aber es ist eine Planungsgeschichte. Hat auch nicht dieses Feeling manchmal dann, weil dann sitzt man irgendwo alleine oder zu zweit und zeichnet das auf. Wie gut ist die Qualität, in der man das aufzeichnet? Live ist ja nochmal immer was anderes, aber eine Aufzeichnung kann dann nochmal schlechter sein, wenn man das nicht richtig einstellt. Weil man sitzt da mit seiner uralt Candy-Kamera vom iPhone 4 oder was auch immer und schaut sich das an oder nimmt damit auf, wie gut ist die Qualität? Oder macht man so kleine Streaming-Kits fertig, was ich sehr oft aktuell aus den USA höre. Grüße gehen an alle Leute in den USA raus, die ganz viel Streaming-Erfahrung haben und mir sehr weitergeholfen haben in meinem Leben bisher. Die halt gerade Kits zusammenbasteln, wo dann eine feste Kamera mit bei ist, ein fester Rechner und die Leute den Rechner einfach nur anmachen müssen, es startet alles von alleine und vielleicht noch eine Sache eingeben müssen. Stell dir vor, wir hätten allen euren Calls so ein Kit zugeschickt mit Kamera fest dran, Ständer, Rechner. Da hätte ich Julian ganz schön fluchen müssen. Weil wir haben das ja auch gesehen, so wir haben am Donnerstag bei den Proben, wo es dann noch entschieden wurde, hey, der kriegt ein anderes Headset. Muss dann nochmal los, sich ein Headset besorgen. Ich weiß nicht, wo er ist, welcher Zeitzone, wie spät ist jetzt, wie schnell kriegen wir da noch ein anderes Headset hin? Das sind dann solche Geschichten, die halt noch anfallen. Eventuell, deswegen ist halt so eine Aufzeichnung manchmal so ein bisschen besser, aber es fehlt halt dieses Feeling.
Ich weiß, was du meinst, dieses Wir-Gefühl. Also wir wollten es unbedingt live, auch aus IT-Sicht, damit es keine Aufzeichnung davon gibt. Das war ganz wichtig am Anfang der Planung, dass dass einfach das, was da gesagt wird, dann einmal live ausgesendet wird. Und so ein bisschen wie, ist man auf der Weihnachtsfeier, dann hört man die Unternehmenszahlen und tralala und oder nicht. Ne? Also entweder ist man da oder nicht. Und ich fand es live total toll im ersten Moment. Also so in meiner Vorstellung dachte ich so, ach toll, wir machen es live. So ein bisschen Nervenkitzel. Von eurer Beratungsseite war echt so, Denise, warum willst du das live machen? Also du kannst so viel in den Sand fahren. Also du kannst halt, das kann halt schief gehen. So live ist halt Risiko. Wieso willst du unbedingt diesen Risikoweg gehen? Lass uns das doch aufzeichnen, dann sind wir entspannt, wir können ein bisschen schneiden noch, wenn sich einer verspricht oder so. Ne, wir können das alles schicki machen und dann geht's raus. Und tatsächlich, einmal ist das halt dieser Planungseffekt, der wirklich groß ist. Also ich habe noch nie so im Detail, würde ich sagen, ein Event geplant. Weil, du suchst das Catering aus und sagst, das und das wird gegessen irgendwie, ne? Und ich möchte Beleuchtung haben und ihr sagt mir dann irgendwie, wie viel dafür nötig ist, dass ich dieses Gefühl habe von der Beleuchtung her und dann suchen wir uns vor Ort die Farbe aus oder so und programmieren das nochmal um. Und da war das ja so, man muss es ja wirklich durchskripten. Du musst, also gerade auch wenn du Redner hast, die keine professionellen Moderatoren sind, die das kennen. So mit einem Teleprompter zu arbeiten oder irgendwie. Und das war ja bei uns so. Also es war ja noch ein Risikofaktor letztendlich. Ne? Wir hatten Leute, die geredet haben, die toll reden können, aber die halt nicht das Feedback bekommen vom Publikum. Und das finde ich, das war auch für mich so ein bisschen schwierig, dass ich nicht gesehen, ich habe keine leuchtenden Augen gesehen. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Normalerweise, wenn ich halt erstmal habe, du hast halt dann eine Veranstaltungshalle so, die ist irgendwie dekoriert, das Licht ist schön, es ist eine Stimmung da, Musik ist irgendwie im Hintergrund und die Leute kommen rein und haben diesen Wow-Effekt. Ne? Und du kriegst das irgendwie mit. Wie finden die das? Finden die das gut? Finden die es nicht gut? Ist denen kalt? Ist denen zu warm? Irgendwie, du kriegst es mit. Und das hast du nicht. Du hast dieses Feedback, zumindest bei uns war es halt so, wir haben halt keine Chat-Funktion und alles hatten wir nicht. Bewusst nicht. Wir wollten, dass die sich darauf konzentrieren, auf den Livestream. Aber du hast halt kein direktes Feedback. Du hast kein Gefühl dafür. Das, was ich mir so ein halbes Jahr ausgedacht habe, irgendwie immer mal wieder, ist das überhaupt gut? Versteht man das? Weil man ist halt in so seiner Bubble drin. Und wir hatten ja zum Beispiel uns überlegt, wir fliegen, wir machen so einen Introfilm und fliegen durch die Berge und sind dann in so einer Hütte, die wir extra dafür haben bauen lassen. Und irgendwann, 2 Tage vorher stellte ich mir die Frage, wir haben beruflich nichts mit Bergen zu tun, gar nichts. So, weißt du, das war so meine Gedanken. Also, und dann dachte ich so, ich stand vor diesem Introfilm, der war fertig. Also wir haben auch super schön dran gearbeitet und es war auch eine richtig gute Zusammenarbeit. Aber ich saß dann auf einmal vor mit so einem Besucherblick und dachte, wissen die, warum wir jetzt in den Bergen sind? Was machen wir hier überhaupt? Verstehen die das? Also, weil man ist halt so in seiner Blase drin, dass sie haben es verstanden. Jeder anders für sich, ne? Jeder hat es anders interpretiert für sich. Aber man ist halt irgendwie so in seiner Bubble drin und man organisiert ganz viel. Und ich weiß auch, dass viele an meinem Büro vorbeigegangen sind und meinten, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Weil nach außen hin werden alle Veranstaltungen abgesagt. Ne? Die Eventbranche liegt lahm. So, ist ja so.
Definitiv.
Es gibt irgendwie keine, die Kinos haben nicht auf, die Theater haben nicht auf, es gibt keine Konzerte, zumindest nicht so, dass du hingehen kannst, kein Festival, nix. Und ich sitze da hoch beschäftigt die ganze Zeit mit meinen Kopfhörern, weil wir ja diese Live-Schaltungen alles geübt haben und geguckt haben, ne, was hat wer an und nichts Gestreiftes und nichts Kariertes und so. Also ganz viel. Und alle haben sich immer gefragt, was macht die da eigentlich den ganzen Tag? Und auch letztendlich die Entscheider haben oft, glaube ich, gedacht, was? Also ist dieser Aufwand wirklich nötig? Und wird dieses Gefühl, also ist es das wert? Weil du ja schon gesagt hast, digitale Events sind nicht unbedingt günstiger. Und weil einfach viel mehr Technik benötigt wird. Und ne, wenn man jetzt dann noch ins Studio geht und dann noch ein Set bauen lässt und so, ist es das wirklich wert und kommt dieses Gefühl an? Und das haben sich tatsächlich einige, und das meine ich gar nicht wertend, das hat man sich bis zur letzten Sekunde, haben sich das manche gefragt. Ich irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum. wahrscheinlich, weil ich in dieser Produktionsblase drin war und so und meine Ideen ganz gut fand dafür. Aber man hat sich das ständig gefragt oder die anderen haben sich das gefragt, lohnt sich das wirklich? Also dieser ganze Aufwand von Generalprobe und irgendwie alle müssen sich diese Zeit frei halten. Und sonst ist es ja so, dass, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal kommen so Redner so eine Stunde vorher zu einer Veranstaltung und geben hier halt den USB-Stick rüber und es gibt keine Generalprobe. Die machen mal kurz einen Toncheck und dann läuft das halt so. Und das geht halt jetzt auf einmal nicht mehr.
Eine Stunde wäre ja noch schön.
Ja, ich weiß, es geht noch enger aus eigener Erfahrung, aber...
Ich glaube, das Engste ist, wenn die Leute auf der Bühne stehen und ihre Präsentation noch in der Hosentasche haben. Auch schon passiert. Also, ja, tatsächlich. Also, hat sich denn das, glaubst du, ihr habt das Gefühl transportiert, was du transportieren wolltest?
Ja, also wir haben Feedback bekommen, ganz, ganz viel. Und die Wertschätzung den Kollegen gegenüber, also dass wir jetzt keine Weihnachtsfeier haben und wir haben halt keine Weihnachtsfeier im klassischen Sinne, dass man denkt, man muss dahin, weil man dahin muss, sondern bei uns ist es so, es freuen sich alle drauf und jeder will dabei sein. Also das ist schon mal so ein anderes Unternehmensfeeling bei uns. Also da will man dahin so und da wird auch nicht um 2 Uhr nachts das Licht ausgemacht, sondern dann geht es halt wirklich lange. ist halt immer so aus Organisationssicht ein bisschen, sind sehr lange Tage dann. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Also, weil das Gefühl wirklich ankam und du hast auf einmal die Möglichkeit, und das fand ich total schön, durch diese Live-Schaltung in andere Länder, du kannst auf einmal die Person nach vorne holen, die sonst nicht auf der Bühne stehen. Sonst stehen halt, weiß ich nicht, der Vorstand vorne im Namen von oder so. Und auf einmal holst du Personen nach vorne in den Vordergrund, die dann, die sonst nicht unbedingt gesehen werden oder die sonst nicht da sind auf der Bühne oder so. Und das fand ich total schön, dass man einfach mehr Kollegen nach vorne geholt hat und denen den Raum gegeben hat, ja, einfach mal irgendwie Hallo zu sagen und irgendwie dann was, also weißt du, wie ich meine? Das ist irgendwie, das finde ich total schön, dass auf einmal andere Gesichter da waren.
Definitiv. Also ich betrachte es gerade aus so einer anderen Perspektive, weil normalerweise bei den Veranstaltungen ist die Technik oder Techniker so das letzte Glied in der Reihe.
Ja.
So.
Wie kriegen wir jetzt den Dreh?
Gute Frage.
Zu 2021.
Zu 2021.
Wie wird's? Zumindest eventtechnisch vielleicht. Also man weiß ja nicht, wie es Corona-technisch wird. Wir sind ja noch im Lockdown, im zweiten sozusagen.
Der geht ja auch noch bis 2021.
Eben. Aber
wie wird 2021? Ich glaube, bis Mitte 2021 müssen wir uns über normale Events gar keine Gedanken machen. Und ich glaube
also
auch,
Streaming.
Genau. Mhm. Weil es gibt ja diesen Impfplan von der Bundesregierung, wer wie geimpft wird. Und da sind die meisten Leute, die unsere Events besuchen, ansprechen sollen, nicht mit unter den ersten Punkten, sondern der letzte. Alles unter 65 oder 60, keine Risikogruppe, keine Schule, also keine Beamtenleute in wichtigen Positionen wie Lehrer, Bundeswehr, Beamte für Staat oder sonst irgendwas in welchen in höheren Positionen. Da müssen wir uns keine Gedanken drum machen, dass die Leute eine Impfung kriegen, sondern das wird noch ein bisschen dauern. Bis zum Sommer, vielleicht länger. Man weiß es nicht. Vielleicht geht es schneller. Man darf hier hoffen. Aber um Events mache ich mir erstmal keinen Kopf. Ich habe für 2021 ja die Hoffnung, dass ich vielleicht beruflich nochmal einen Schritt weitergehen kann. Aber das weiß ich nicht. Also es wird sich zeigen, aber man darf ja noch hoffen. Mein Vertrag läuft ja 2022 aus. Das sind so Sachen, wo man dann auch sich überlegt, so, wo geht's dann beruflich hin?
Ja.
Und wo man jetzt auch schon mal anfängt oder dann im Jahr 2021 anfängt zu gucken, wo will man hin? Will man Veranstaltungstechnik weitermachen? Will man vielleicht was ganz anderes machen? Ja, deswegen 2021 ist so mein kleines Hoffnungsjahr, hoffe ich, wo ich mich selbst finden, das heißt finden kann, aber mich selbst entscheiden kann, wo will ich hin. Und ich glaube, was mich 2021 noch weiter begleiten wird, sind meine englischen Communities. Und ich hoffe, dass es im Jahr 2021 nochmal ein besseres Bewusstsein gibt, was man eigentlich, weil dass man sich selbst ein bisschen mehr reflektiert, was man tut. Und ich hoffe, dass ich im Jahr 2021 mit dem Kollegen Gerd endlich mal ein Bier trinken kann. Aber ich weiß auch, dass für viele Leute 2021 ein Scheißjahr sein wird oder 2020 auf 2021 noch viele große Auswirkungen hat. Viele Leute haben ihre Großeltern verloren oder nahe Angehörige an Corona oder einfach, weil es aus anderen unglücklichen Umständen Ich bin ganz froh, dass das bei mir nicht der Fall war, zumindest was menschliche Personen angeht. Aber ich weiß, dass viele im 2020 ein richtig scheiß Jahr hatten. Und ich kann nur hoffen, dass die Leute Mut und Kraft finden, in 2021 weiterzumachen und dass man für die hoffen kann, dass es ein bisschen besser wird. Nicht viel, ein bisschen reicht ja schon manchmal. Und das kann man nur für jeden davon hoffen.
Ja. Voll schön. Nee, aber voll auch jetzt so am Ende nochmal voll schön, dass wir die Erfahrung gemacht haben heute. Und ja, ich wünsche mir tatsächlich für 2021 ein bisschen ein ruhigeres Jahr. Mein 2020 war sehr viel, von allem zu viel irgendwie, was so Veränderungen angeht. Ich hatte sehr viel Veränderungen in 2020 und deswegen wünsche ich mir jetzt so ein bisschen ein gesetzteres 2021, auch reflektierter und aber auch ein mutiges 2021, dass man irgendwie neue Wege gehen kann und ja. Und mutig fangen wir heute auch an, sozusagen. Also weil ich hatte gestern Geburtstag, also mein neues Lebensjahr beginnt ja sozusagen heute. Und demnach, ja, vielen Dank für die Erfahrung heute, einen Podcast zu starten.
Ich danke dir, es war ja, muss man dazu sagen, es war ja deine Idee. Dank dir sitze ich jetzt hier und darf hier diesen Podcast aufnehmen. Die erste Folge, unsere erfolgreichste Folge definitiv für 2020, das muss man noch dazu sagen. Muss ja nochmal das Jahr positiv beenden. Und ich glaube, damit verabschiede ich mich. Falls du noch was sagen möchtest, ist jetzt deine Chance.
Nein, danke. Ich freue mich einfach, dass wir es gemacht haben und fand es super spannend. Ich danke dir.